Warum denn? Dann lässt man den rein, ne? Da ganz runter, ne? Und dann kann er ja von alleine nicht mehr raus und hat er nichts anderes zu tun als zu meditieren. Ne? Dann muss er halt sich damit rumschlagen. Solange bis man dann wieder hochholt. Und dann kann ja, wenn der Geist nicht willig ist, dann muss man halt auf eine gewisse Art und Weise mal zwingen. Ja, es ist so schön, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Es ist wahrscheinlich einfacher, wenn jemand anders einen in die Ecke drängt, weil es ist nicht so leicht, sich selber in die Ecke zu drängen. Und nur wenn man sich in die Ecke drängt, gibt der Geist nach. Und das heißt dann für uns in der Praxis, dass wir die Schwierigkeiten eigentlich im Grunde genommen willkommen heißen müssen, weil sie geben uns die Chance zu wachsen. Die drängen uns ja in die Ecke, ne, dass wir aufgeben, im Grunde genommen. Dann sagen wir nichts da. Was ist so schön im Deutschen? Ohne Fleiß kein Preis. Und ohne die Arbeit kein Resultat. Was machen wir? Wir schauen auf die Resultate und vergessen dabei die Arbeit. Das Brutto ist die Arbeit, die Konzentration auf die Nasenspitze ist die Arbeit und das Resultat kommt ganz automatisch. Wenn wir es richtig machen, kommt. Wenn wir es nicht richtig machen, kommt auch nicht. Wenn wir immer wieder mit einem Auge drauf schauen, sind wir schon da. Kommt jetzt endlich. Dann kommen wir nicht hin. Was geht denn? Einfach war ganz geduldig. So weißt du, ganz, ganz geduldig. Immer einen Schritt nach dem anderen. Sei es auf dem Gehmeditationspfad, einen Schritt vor den anderen und irgendwann mal, ja. Stehen wir neben uns und sehen uns auf und ab gehen. Und dann wird es interessant. Oder wir rutschen in die angrenzende Sammlung und dann ist ja alles klar. Dann müssen wir uns ja auch nicht mehr anstrengen. Dann ist das Vergnügen da. Oder die Freude, oder die Ruhe, oder die Stille, was auch immer. Und wenn wir ins tiefe Samadhi rutschen, dann ist plötzlich die Zeit weg. Zeit, Raum, Universum. Und da brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen zu machen. Können wir auch gar nicht. Das ist unmöglich. Selbst wenn wir im Samadhi sind, können wir uns keine Sorgen machen. Das ist unmöglich, weil das einfach nicht mehr funktioniert. Du kannst auch nicht mal Angst machen. Es geht nicht. Funktioniert nicht. Also von daher aus ist das wirklich erstmal was wir wirklich erleben müssen, ne? Um zu sehen. Aber wir gehen wirklich in Samadhi rein. Ne? Das ist wie wenn man ein Safe House, wie heißt das, ein sicheres, ein Glashaus erreichen. Ne? Machen wir die Tür auf und gehen wir rein. Und dann kann der Hagelsturm und der Blitz einschlagen, wo auch immer, und trotzdem sind wir sicher. Nur in dem Moment, wo wir rausgehen, trifft uns wieder alles. Und diese Sicherheit haben wir werden lassen. Und da wollen wir natürlich nicht freiwillig raus. Wir wollen da wieder raus, aber wir kommen automatisch raus. Genauso wie man auf dem tiefen Samadhi automatisch wieder raus katapultiert werden, so wird man auch aus dem Upachara Samadhi, aus der angrenzenden Sammlung wieder rauskommen. Und immer früher, als es uns lieb ist. So. Und die Hindernisse nicht beiseite schieben, sondern überkommen. Nicht umgehen wollen, sondern überkommen. Was auch immer. Ob es Lustlosigkeit ist, dann heißt es sofort untersuchen, was heißt denn das eigentlich? Ne? Ich habe keine Lust mehr am Buddha, ich habe kein Interesse mehr fürs Buddha und was ist das? Ne? Wofür habe ich jetzt Interesse? Fragt euch doch mal. Ne? Wo habe ich ein Interesse? Ja. Das will ich jetzt gerne machen. Buddha. Also, alles klar. Machen wir weiter. Ihr müsst den Geist ausdrücken. Ihr müsst das Avijja austricksen. Ne? Ihr müsst die Kilesas wirklich austricksen am Anfang. Ne? Ihr glaubt ihn ja ständig. Ne? Das ist ja das, was wir sind. Das ist ja das, was uns ausmacht. Die Kilesas machen uns aus. Habt ihr darüber mal nachgedacht, was ich gestern Abend gesagt habe? Was ist denn der rote Faden, der sich durch euer Leben durchzieht, was ihr als Ich bezeichnen könnt? Hm? Und wer ist es, der ständig da rumjammert? Wer ist es, der ständig, der sagt, das will ich nicht, das mag ich nicht, das will ich aber und das mag ich? Wissen das? Und wer weiß, dass da so eine Stimme uns ständig was ins Ohr flüstert? Hm? Wer ist denn das? Wer weiß denn, dass ein Gedanke gekommen ist? Ha? Weiß der Gedanke, dass ein Gedanke ist? Nö. Egal, was es für ein Gedanke ist. Ich bin müde. Das ist ein Gedanke. Weiß der Gedanke, dass er gerade denkt, ich bin müde? Oder wer weiß das? Weiß die Erinnerung, dass es eine Erinnerung ist? Weiß das Gefühl, dass es ein Gefühl ist? Da muss doch jemand da drin sein. Da muss doch da irgendjemand in unserem Körper sitzen und wissen. Bescheid wissen über alles, was passiert. Da muss doch irgendwas anderes sein. Da muss doch irgendeine andere Natur. Ne? Ein grünes Männchen vom Mars. Ne? Irgendwas muss doch da drin sein, dass da so die Kontrolle über diese ganzen Sachen hat. Genauso wie im Auto irgendjemand drin sitzen muss, der das fährt. Weil ohne den Fahrer fährt das Auto nicht. Und bei uns ist es halt das, was wir als Chitta bezeichnen. Ohne das Chitta tut der Körper auch nichts. Der bewegt sich nicht. Der macht seine Hand. Ne? Ohne das Chitta tut sich nichts. Da rührt sich nichts im Karton. Auf schön Deutsch. Ne? Nichts. Aber auch gar nichts. Rührt sich da. Wenn das Chitta ruhig ist, dann ist der ganze Körper ruhig. Das gibt die schöne Geschichte, erstens, ne, von Leuten, die im tiefen Samadhi sitzen, ne, für 7 Tage, die sitzen in derselben Position. Vom Anfang, von dem ersten Tag an bis zum letzten Tag, bis sie wieder rauskommen. Oder die Geschichte von dem Bhutchat, ne, der in den Tigerwald gegangen ist, ne, abends. So, am Nachmittag ist er reingegangen und dann wurde es so langsam dämmer, dann hat er seine Lampe angezündet. Und dann wurde es noch ein bisschen dunkler und dann sah er vor sich einen Tiger, einen ziemlich großen Tiger. Der heißt ein Mentiger. Ja, so groß wie ein kleines Pferd. Ne? Und das heißt, setzte gerade zum Sprung an. Und dann blickte er hinter sich. Und da war auch einer. Der setzte auch gerade zum Sprung an. Und dann stand er so mit seiner Lampe und er sagt, buddha, 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 buddha. Und weg war er. Und das nächste, was er wusste, es war gerade Morgen, die Lampe war ausgegangen, er war in derselben Position. Seine Hand war immer noch so. Und dann ist er wieder weitergegangen. Die Tiger waren natürlich weg. Und weil das Einfachste ist, wenn wir Angst haben, und wir uns an das Buddha halten, haben also viele Mönche aus dieser Tradition oder früher haben das einfach dazu benutzt, haben sie entweder in die Höhle eines Tigers gesetzt oder auf den Pfad eines Tigers gesetzt, weil sie wussten, dass sie solche Angst, wenn der kommt, ne, wenn der einfach nur, wenn sie da seine Schritte hören oder seinen Atem riechen, ne, der stinkt ganz schön aus dem Maul. Und dass sie sich dahin gesetzt haben und dann das Buddha gemacht haben. Und dann lässt der Geist sofort los. Die Kilesas lassen sofort los. Weil es gibt keine größere Kraft. Wir können das, wenn wir wirklich wollen, also das Chitta hat keine Angst vor dem Sterben, aber die Kilesa. Das ist so schön. Weil das Chitta weiß, dass das geht von einem Leben zum anderen. Das interessiert es gar nicht. Das ist schon so häufig gestorben. Das ist wie, als ob wir ins Bett gehen und am nächsten Morgen wieder aufwachen. Für das ist das gar nichts, ne? Das Chitta weiß das. Und das ist genau das, was weiß, dass das weiß, was ein Gedanke reingekommen ist oder nicht. Dass ein Gefühl reingekommen ist und was für eine Art von Gefühl, und das ist das, was es klassifiziert. Die Kilesas denken nur, dass sie die Gedanken sind. Die denken nur, dass sie die Gefühle sind. Und deswegen sind sie auch so traurig, wenn die Gefühle, die angenehmen Gefühle vergehen. Und die sind genau das, was das Problem macht, ne? Und wir müssen uns davon Abstand nehmen, ne? Genauso wie wenn wir steigen aus der Leinwand und aus unserer Lebensleinwand aus, ne? Und fangen an, so und so langsam einen Schritt für einen Schritt zurückzuziehen und mal unser Lebenswillen anzuschauen. Und dann sehen wir die Dinge passieren. Und wenn ich das gestern gesagt habe oder euch gefragt habe, was ist denn das, was sich da so durch euer Leben durchzieht? Und dann kann man sagen, dass das Einzige, was sich wirklich durchzieht, ist Kammer. Und es ist wie ein Fluss, ne? Wenn man einen Fluss entlang geht, ne? Da ist es so, da ist es so, da ist es so, ne? Da ist es steinig, da ist es sandig, da ist es erdig und so weiter und so fort. Das, was sich durchzieht, ist das Wasser. Und das, was sich durch unser Leben durchzieht, ist das Karma. Und wie wir auf das Karma reagieren, ist das, was den Fluss weiter tiefer macht oder was er denn in eine andere Richtung macht. Das, was aus der Vergangenheit kommt oder das, was jetzt im Moment passiert, ist immer das Ergebnis unseres Karmas. Unseres eigenen Karmas, nicht von anderen. Das ist nicht die Schuld von anderen, dass uns das jetzt passiert. Das ist unser eigenes Karma. Das ist die Frucht unserer eigenen Tat. Das ist, manchmal sage ich, wenn Bauer Gemüse zählt oder Salat zählt, dann kann er in 4 Wochen ernten. Zählt er Kartoffeln, dann muss er 6 Monate warten, bevor er sie ernten kann. Bei Weizen auch so, 5 Monate oder was auch immer. Kommt immer drauf an, ne? Wenn der aber in den 6 Monaten vergessen hat, dass er Kartoffeln gesät hat und jetzt lieber Weizen will, dann kann er das doch auch nicht mehr ändern. Muss er halt die Kartoffeln essen. Und wenn wir vergessen haben, was wir in unserem letzten Leben gesät haben, dann können wir doch auch nicht das ändern, sondern dann müssen wir das doch akzeptieren und einfach versuchen, okay, das kann man so ändern. Aber das kann man nur jetzt in diesem einen Moment ändern. Wir können nicht das Karma der Zukunft ändern, wir können nicht das Karma der Vergangenheit ändern, sondern jetzt in diesem Moment, wenn wir richtig drauf reagieren, wenn wir das Karma akzeptieren und sagen, okay, das hast du selber, die Suppe hast du selber eingebrockt, also musst du auflösen. Das ist doch so schön, oder? So. Ja, dann löffeln wir sie halt aus und verziehen unseren Mund dabei nicht, sondern sagen, okay, das hast du gemacht, okay. Jetzt aber, auch wenn es uns gar nicht schmeckt, wenn diese Art und das Karma uns gar nicht schmeckt, dann lass uns auch überlegen, ne? Was führt denn zu dieser Art des Karmas? In dem Moment, wo wir darüber reflektieren, was führt zu dieser Brotsuppe, die wir nicht mögen, ne? Und dann sehen wir, und dann entfernen wir das aus unserem Herz. Und dann kriegen wir das auch nicht mehr präsentiert. Das klingt alles so einfach, ne? Aber man kann das machen. Ne? Wenn man es nicht machen kann, dann gäbe es keinen Weg. Das kann man machen. Er hat ja vorhin gesagt, ne, das Chitta ist das, was alles kennt. Was alles weiß, was weiß, dass ein Gedanke reingekommen ist. Das Chitta ist der Programmierer. Ne? Naja. Und das, was uns widerfährt, sind die Programme, die wir geschrieben haben. Und ihr wisst, wie es beim Computer geht. Einschalten und dann fahren die Programme hoch. Und dann klickt man aus Interesse auf das, wusch, und dann kommt das nächste Programm. Und dann ist das Interesse da, wusch, und dann ist das nächste Programm hoch. Und dann ständig, und dann sieht man da was in dem Programm, und dann klickt man da drauf, und klickt man da drauf, und man ist den ganzen Tag beschäftigt damit. Und immer wieder kommt was Neues hoch. Und wir haben alle vergessen, dass wir diese Programme geschrieben haben. Und je länger wir sie geschrieben haben, oder je länger wir sie abrufen, umso häufiger kommen sie natürlich hoch. Das sind dann unsere eingefahrenen Habits, eingefahrenen Verhaltensmuster. Ne? Ich sehe die eine Person und sofort kommen mir die Galle hoch. Ne? Ein Beispiel. Ne? Es ist nur ein tiefes Verhaltensmuster. Und Verhaltensmuster ist immer ein Programm. Und es wird getriggert durch eine Kondition. Genauso wie in der Programmiersprache. If then else. Wenn das, dann tue ich das. Ansonsten tue ich das. Und es geht so rasend schnell, dass man das gar nicht mitkriegt. Wäre diese Konditionierung nicht da, dann wären wir alle frei. Ein Wort für die Freiheit ist unkonditioniert. Vollkommen unkonditioniert. Alles, das in diesem einen Moment leben. Wir träumen doch alle davon. Oder wir sagen das oder nehmen das doch so häufig in den Mund. Jetzt in dem Moment leben. Aber können wir das wirklich? In diesem Moment machen wir doch schon wieder Pläne. Was, wenn das und das und das passiert, dann wie reagiere ich darauf? Wenn ich jetzt meine Mutter besuche, was mache ich? Oder wenn ich meinen Vater besuche, was? Wir präparieren uns doch mental. Das heißt doch nicht unkonditioniert. Das ist doch vollkommen konditioniert. Wenn ich jetzt in mein Nonnenkloster zurückkomme, dann muss ich das machen und das machen und das machen. Das ist vollkommen konditioniert. Wir lassen einfach der Freiheit keine Möglichkeit. Wenn wir wirklich großartige oder wahre Künstler sind, dann setzen wir uns vor die leere Leinwand hin und schauen, bis das Bild rauskommt. Und dann zeichnen wir das nur nach. Ist das nicht wunderbar? Manchmal so wirklich gute Künstler, ne? Die sehen, also egal ob das Schnitzer sind oder ob das Maler sind oder sowas, die sehen ein Stück Holz und dann sehen sie die Figur da drin. Und alles, was sie machen müssen, ist das rausschnitzen. Die wissen doch gar nicht, was sie, wenn sie hingehen in den Wald und ein Stück Holz suchen, dann wissen sie doch gar nicht, was sie machen wollen. Ne? Das ist der wahre Künstler. Ne? Das, was da ist, ne, das perfektioniert er. Das, was da auf der Leinwand noch nicht ist, da kommen dann so langsam Schatten raus und dann malt er das einfach nur nach. Und das ist ja.
Das geht manchmal bei der Thai-Massage mir manchmal. Das geht mir manchmal so.
Ja, dann ist es sehr gut. Dann lass dich vollkommen ein. Du musst dich doch in den anderen Körper reinspüren. Aber das heißt natürlich, dass wenn du dich in anderen Körper reinspüren musst, dass du deinen eigenen Körper erstmal kennenlernen musst. Wenn du deinen eigenen Körper nicht kennst, dann kannst du mit dem anderen Körper auch nichts anfangen. Und das heißt im Moment leben. Ne? Aber Wir brauchen in ganz Deutschland oder ganz Europa, Thais sind davon besser, die sind viel mehr am Improvisieren als wir. Ne? Aber in Europa ist das alles geplant. Ne? Man braucht sich nur die buddhistischen Kreise anschauen, für ein Jahr ist das schon alles, die ganzen Kurse vorgeplant. Überhaupt, da ist überhaupt keine Freiheit mehr da. Freiheit für das Außergewöhnliche, das Außergewöhnliche reinbringen. Sondern da ist alles fest programmiert. Und je besser programmiert, umso sicherer fühlen wir uns. Ne? Da Das ist nämlich dann keine Unsicherheit. Nicht mal, dass da in unserem Tageslauf, deswegen haben wir einen Terminkalender, dann mal eine Stunde drin ist, wo man nicht weiß, was man machen soll. Das kann ja zur Unruhe führen. Ne? Wenn wir jede Stunde irgendwas anderes vorhaben, dann ist es gut. Dann sind wir so richtig programmiert, so richtig konditioniert. Und so vollkommen unfrei. Wenn nämlich dann unsere Freundin anruft und sagt, hast du Zeit? Nein, tut mir leid. In 3 Wochen. Aber im Moment braucht sie uns. Ne? Und dann haben wir keine Zeit. Warum wir uns so vollkommen festgelegt haben. Und ja nicht nur, dass es heute ist oder dass es morgen ist, sondern wir haben ja fast uns für das ganze Jahr festgelegt. Und das nennen wir Freiheit, oder? Also ich nenne das nicht Freiheit. Das muss ich machen, jenes muss ich machen, das und so weiter. Und dann so viele Gedanken kommen rein, was wir alles machen müssen, was wir alles verändern müssen. Das Einzige, was wir verändern müssen, jetzt in dem Moment zu leben. Ja, und dann, aus diesem Moment ergibt sich der Nächste. Aus dem nächsten Moment ergibt sich der Übernächste. Da brauchen wir gar nicht viel zu schauen. Da brauchen wir nur in jedem Moment, können wir uns entscheiden, was Gutes zu tun oder was Schlechtes zu tun. In die gute Richtung zu gehen oder in die schlechte Richtung zu gehen. Aber wir werden ja ständig mit diesen alten Dingen konfrontiert und das führt uns ja gleich wieder in die alten Trittmuster rein, in die alten Verhaltensweisen, in die alten Fahrmuster. Und jeder weiß, ne, dass es sehr schwierig ist, aus den alten Verhaltensmustern rauszukommen. Aber mit Achtsamkeit ist es viel einfacher. Achtsamkeit ist unsere Wunderwaffe. Je gewahrer wir sind, jeden Gedanken, der kommt, ne, dann kann man sofort abschneiden und dann ist plötzlich ein Stück frei. Und dann schneiden wir den nächsten Gedanken und die Erinnerung ab und dann ist ein bisschen mehr frei. Und das merkt ihr auch, wenn ihr meditiert. Da kommt immer mehr, je länger ihr da keinen Gedanken, keine Erinnerung, ist immer mehr ein Stückchen Freiheit da. Und wenn wir frei sind, dann sind wir automatisch zufrieden. Warum glaubt ihr, warum in der Welt die Leute für die Freiheit kämpfen? Und die kämpfen ja nicht nur, die kämpfen ja ihr Leben aufgeben. Die kämpfen ja für die Freiheit, also die Sklaven kämpfen für die Freiheit oder die Unterdrückten kämpfen für die Freiheit mit Waffen und so weiter. Und denen ist es dann wurscht, ne, ob da ihnen ein Glied fehlt, Hauptsache sie haben die Freiheit erreicht. Oder ob sie dabei draufgehen. Aber wenn wir jetzt hier auf dem Kissen sitzen oder auf dem Gehmeditationspfad, dann der leiseste Schmerz lässt uns sofort die Freiheit vergessen. Sagen wir, jetzt müssen wir aber auf. Die Freiheit ist so frei. Schaut euch mal, konzentriert euch mal darauf, um mitzukriegen, wenn Gedanke kommt, dass der Gedanke eine Entität ist und dass derjenige, der weiß, dass ein Gedanke kommt, die andere Entität ist. Also Subjekt und Objekt. Das Objekt ist das zu betrachtende Objekt. Und der Gedanke ist ein betrachtendes Objekt, das Gefühl ist ein betrachtendes Objekt, der Körper selber oder jede Sinneswahrnehmung ist ein zu betrachtendes Objekt und da ist immer wieder jemand und ist immer, der Bescheid weiß. Der weiß. Und das ist nichts anderes als die Natur des Chittas. Die weiß immer. Die weiß ja gar was. Und die kommentiert nicht. Die braucht nicht zu kommentieren. Das ist wie manchmal, ne? Ihr braucht nur euren Geist einschalten, sobald er mal ein bisschen ruhiger wird, ne? Und dann habt ihr da im Hintergrund eures Kopfes läuft da ein Kommentator ab, der alles kommentiert. Der sagt, jetzt ist das passiert, jetzt ist das passiert, jetzt ist das, jetzt ist ruhig und jetzt ist unruhig, jetzt ist das, oder jetzt ist so, oder so. Als ob ihr das nicht wissen würdet. Das ist so, wie wenn ihr auf dem Fußballfeld sitzt, ne? Und ihr seht, wie das Spiel abläuft. Und da hinten schreit der Kommentator und erzählt euch, was da auf dem Fußballplatz aufgeht. Braucht ihr doch gar nicht, ihr seht es doch mit euren eigenen Augen. Ha? Der Kommentator ist doch nur für die Leute, die das nicht sehen. Also schmeißt ihn mal raus. Ist es euch schon mal aufgefallen? Dem einen oder anderen hoffentlich ist es mal aufgefallen, dass da ständig was kommentiert. Als ob man das brauchen, wir wissen es doch. Bevor wir das über... Wir wissen das erst und kommen die Kelesers und kommentieren das. Und dann sagen sie, das war aber nicht so gut oder das war gut und so weiter. Und dann bringen sie uns wieder sofort in Schwulität. Manchmal bezeichne ich das auch als, wenn man BBC kennen, ne? British Broadcasting Company, KBC, das ist die Kelesa Broadcasting Company. Ne? Ja, also 24 Stunden am Tag läuft der Radiokommentar. Und den muss man abschalten. Das ist nicht einfach. Ne? Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ne? Aber jede Mühe, ja, also jeder, wie sagt man, jeder Tropfen höhlt den Stein, oder? Oder ein steter Tropfen höhlt den Stein, so heißt es. Ne? So, also. Und das, im Grunde genommen, weißt du, die Erfahrung habt ihr doch schon gemacht. Was braucht denn ein Kommentar noch darüber?
Rot.
Ha?
Rot drücken.
Also. KBC. Das ständig 24 Stunden am Tag. So viel Unterschied und das bringt uns immer ständig nur in Verlegenheit. Das ist nämlich genau, der sagt, jetzt kommt es am Marik. Ne? Jetzt haben wir es gleich. In dem Moment, wo wir das denken, sind wir schon wieder am anderen Ufer, ne? Am anderen Stand. Und das ist genau, und das sagt, das will ich nicht und das will ich. Das will ich nicht und das will ich. Das mag ich aber lieber und das mag ich aber nicht so lieber. Den mag ich oder den mag ich nicht. Das muss ich jetzt machen oder das muss ich nicht machen. Wenn ich jetzt ins Sonnenkloster zurückkomme, muss ich das machen oder jenes machen oder da muss ich aufpassen und da muss ich aufpassen. Ne? Das ist alles dieser Kommentator. Ne? Und der... Also... Ich würde verrückt werden, wenn ich den 24 Stunden am Tag hören müsste. Aber wir sind ja von der Geburt her an gewöhnt, ne? Wir kennen es ja gar nicht anders. Und insofern denken wir, insofern haben wir im Grunde genommen das Wissen, das da im Herzen entsteht oder im Chitta entsteht, haben wir vollkommen abgeblendet. Vollkommen vergessen. Vollkommen, wir wissen gar nicht mehr. Sondern wir lauschen im Grunde genommen nur den, im Grunde genommen, wir haben uns die, Avicca hat uns die Sichtweise auf das Fußballfeld abgeschnitten und wir hören nur noch den Kommentar. So. Und jetzt erobern wir unseren Sitz auf der Tribüne zurück. Und dann kann man den Kommentar nämlich abstellen. Wir sehen doch alles, wir wissen doch alles, wir hören doch alles. Wir hören doch so, hören doch sogar die ganzen Geräusche, bevor sie ins Ohr reinkommen, mit dem Herzen, mit dem Chitta. Das ist nur ein kleiner Timelink, ein kleiner, minimaler Unterschied, bevor wir es mit dem Ohr hören. Hören wir es mit dem Chitta. Mit dem Sehen ist es genauso. Stellt euch eigentlich vor, dass wenn das Chitta den Körper verlässt, dass es plötzlich nicht mehr sehen und nicht mehr hören kann. Natürlich kann es sehen und hören. Und noch sogar viel, viel mehr als unsere körperlichen Augen. Wir wissen doch, unsere Ohren sind dermaßen begrenzt. Ne? Ein Hund, der hört sofort Gespenster. Ne? Der reagiert auf unsichtbare Wesen. Ne? Der hört die. Wir? Nix. Kinder, manche Kinder, na, sehen. sehen sogar die, was in den Bäumen, ne? Oder sehen Geister und Gespenster. Bis zum Alter von 11 Jahren. Können sie manchmal sehen, ne? Wir sind so blind mit unseren körperlichen Augen, wir sehen nichts anderes. Diese Wesen existieren um uns herum. Nur weil wir durch unsere körperlichen, wir sind so fixiert auf unsere körperlichen Augen und auf unsere körperlichen Ohren, dass wir glauben, wir können ohne diese Ohren und Augen gar nicht sehen. Natürlich. Wir sehen sogar viel mehr. Erfahren viel mehr. Wir haben viel, viel tiefere Empfindungen. Weil das Chitta, egal auf welcher Ebene das ist, ne, es ist immer dasselbe. Und das Chitta hat schon diese Fähigkeit. Es hat sogar noch eine viel bessere Fähigkeit, sich zu erinnern als unser Gehirn. Aber in unserem Gehirn sind nur diese Vorgänge von diesem Leben drin. Und das Chitta hat eine Erinnerung, das geht auf alle Leben zurück. Das kann sich an jedes einzelne Leben erinnern, kann sich an jeden Tod erinnern, kann sich an die Dinge erinnern, die passiert sind, früher passiert sind. Unser Gedächtnis ist unlimitiert, ne? Im Grunde genommen haben wir da eine Krücke, ne? Wir behausen einen Roboter, der noch nicht richtig entwickelt ist. Oder der sehr limitiert ist, ne? Das ist selber, als wenn jemand schnell von A nach B kommen will und dann eine Ente nimmt oder auf eine Ente reitet oder auf eine Schildkröte reitet. Ne? Und der andere denkt, das ist so Blödsinn. Ne? Dann nimmt man einen Mercedes oder einen Porsche und dann bin ich ganz schnell da. Ne? Und das Chitta kann von einem Punkt zum anderen innerhalb von einem Geistesmoment gehen. Das braucht da kein Flugzeug und kein Ticket, ne? Es geht von einem Moment zum anderen, geht es dahin. So wie die Devas den ehrwürdigen Lehrmeister Mann besucht haben. Und dann gesagt, wo kommen wir her? Aus Deutschland, ne? Oh, das ist aber ganz schön weit weg, ne? Und wie seid ihr dahergekommen? Ja, wir haben gedacht, ne? Teile, zack, und dann waren wir da. Nicht 5 Minuten, 10 Minuten, nein. Das Chitta ist nämlich materiefrei. Das ist nämlich keine Materie. Wenn es Materie hätte, dann würde es genauso vergehen wie alles in diesem Universum. Und deswegen unterliegt das überhaupt nicht den physikalischen Gesetzen. Weil wenn in dem Moment, wo es den physikalischen Gesetzen unterliegt, dann müsste ja auch geboren werden und sterben. Und da es nie gestorben ist, und was Tanajamahobewa bezeichnet ist immer, und ich finde das einen sehr guten Ausdruck, der ewig währende Tourist. Na, der geht springt von einem Körper in den nächsten. Ne? Ob das jetzt ein menschlicher Körper ist, oder ein Geisteskörper ist, oder ein Deva, oder ein himmlischer Körper ist, ja. Das interessiert im Grunde genommen nicht. Ne? So wie wir ne, von einem Land zum anderen reisen. Ne? Manchmal reisen wir mit dem Schiff, manchmal reisen wir mit dem Flugzeug oder manchmal gehen wir zu Fuß. Ne? Und so geht es Chitta von einem Körper oder von einer Existenz, kann man auch sagen, von einer Existenz in die andere. Das gibt da keine Nicht-Existenz. Solange das Chitta noch mit dem Karma behaftet ist, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass das einen roten Faden durch unser Leben zieht, ne? Solange das noch mit dem Karma behaftet ist, wird es automatisch in die nächste Geburt getrieben. Tja. Heute Morgen hat mir jemand Zigaretten gegeben und da steht drauf, Rauchen ist tödlich. Und dann musste ich mir überlegen, aha, wenn Rauchen tödlich ist, dann müssten die ganzen Nichtraucher nicht sterben, oder? Das ist doch interessant. Ne? Wir werden ständig diese Schlagworte, ne? Sei es jetzt aus der Medizin, sei es aus der Wissenschaft, werden wir konst... Und wir denken, na ja, das stimmt so. Ne? Also Nichtraucher sterben nicht, ne? Nur Raucher sterben. Na, was ist denn das, was tödlich ist? Geburt ist doch tödlich. Man müsste doch den Müttern sagen, die gerade ein Kind bekommen, weißt du, Geburt ist tödlich. Das Kind, wenn es geboren ist, dann muss es sterben. Es gibt keinen Weg voran, dass es nicht stirbt. Das ist das, was tödlich ist. Und was die Gefahr ist, ist das, was Avijja heißt, das, was uns von einer Geburt zur nächsten leitet. Ah. Das ist viel gefährlicher als das Rauchen. Das Rauchen verkürzt nur die Lebenszeit. Ja, auf diesem Planeten. Ja, und? Das ist also, als ob du ein paar Tage weniger Urlaub hast, ne? Ja. Dann kommen sie ins echte Leben, ne? Ist doch. Alles dieses, ne? Was uns die Wissenschaft sagt, was uns die Ärzte sagen, was uns die Chemie sagt, was uns die Physik sagt, und so, wir glauben das. Wir sind ja so erzogen worden, dass wir diese Dinge glauben. So. Und voll mit dieser Gehirnwäsche, mit dieser westlichen Gehirnwäsche. So voll. Wir können gar nicht außerhalb dieser Gehirnwäsche denken. So interessant. Von der Schule oder vom Kindergarten an sind wir so erzogen. Wenn du das machst, dann passiert das. Wenn du das machst, dann passiert das. Das heißt nicht, dass das alles nicht falsch, dass das alles vollkommen falsch ist, ne? Aber wir denken so. Wir können nicht außerhalb dieser Muster denken. Außerhalb dieser Gehirnwäsche. Und jeden Tag kommt neue Gehirnwäsche. Nur vor 100 Jahren hat ein Doktor gesagt, Rauchen ist gesund. Jetzt sagen sie, Rauchen ist tödlich. Ja? Komisch. Und jede 20 Jahre ändert sich die Wissenschaft und widerlegt genau die These, die sie vor 20 Jahren also so proklamiert haben. Weil sie nämlich gemerkt haben, das stimmt nicht ganz. Und dann kommen sie wieder mit einer neuen These. Und dann schlucken wir das rein und glauben das wieder, solange bis dann jemand kommt, ne, in 20 Jahren oder 30 Jahren, der das vollkommen als Unsinn bezeichnet. So wie wir in der Psychologie in den 70er Jahren kamen, jedes Kind wird als Tabula Rasa, als leerer Tisch geboren. Und die ganze Charakter, der wird einfach nur von der Umwelt aufgeprägt. Das hat man 20 Jahre später oder 15 Jahre später hat man das widerlegt. Vollkommener Quatsch. Aber damals hat man das geglaubt. Und so glaubt man das, was heute gesagt wird, was heute, wir sagen immer, der Stand der Wissenschaft ist. Ne? Und dann glauben wir voll, da gehen wir vollkommen drauf an. Weil wir so gewohnt sind. Weil wir nicht außerhalb der Grenzen können, denken können. Wie soll man das auch können? Ne? Das hat uns doch niemand beigebracht. So. Also jetzt die nächsten 7 Tage werde der buddhistischen Gehirnwäsche unterzogen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, es wird vielleicht ein bisschen Eindruck machen, aber das Gehirnwaschen ist im Grunde genommen ja eine sehr wunderbare Sache. Jetzt überleg dir mal, wenn wir ständig nur was reinnehmen, wenn er den Körper mal für 4 oder 5 Tage nicht wascht, na, wie der stinkt. Jetzt das Gehirn, wann haben wir das letzte Mal unser Gehirn wirklich gewaschen? Noch nie. Die meisten von uns haben es noch nie gemacht. Jetzt überleg dir mal, was das für ein Gestank ist. So. Und mit der buddhistischen Praxis, mit der buddhistischen Meditation, fangen wir mal an, unser Gehirn zu waschen. Das heißt nicht neu imprägnieren, sondern einfach mal leer zu waschen. Rein zu waschen. Und das ist ja wunderbar, ne? Und wenn wir das mal reingewaschen haben und leer gewaschen haben, ja, dann können wir auch außerhalb der Kategorien denken. Dann sind wir nämlich nicht mehr den Kategorien, die uns der Westen oder die uns unser Schweiz oder unser Deutschland oder Frankreich oder Europa vorsetzt, sondern dass da können wir frei außerhalb, innerhalb von, ja, ohne Grenzen denken und ohne Grenzen handeln. Das ist doch frei. Und das ist, aber das ist nicht einfach. Ne? Also ich weiß, mein Gehirnwäsche, 2 Jahre lang hat es gebraucht. Ne? Bevor der 95% des ganzen Mistes, den ich mir da in Europa angearbeitet, mühselig angeeignet habe. in Form von Wissenschaft oder in Form von Buddhismus, das musste alles weggewaschen werden. Alles weggewaschen. Stimmt alles nicht, stimmt alles nicht, stimmt alles nicht. Habe ich mal wieder innerhalb der westlichen Kategorien gedacht, kam innerhalb von 5 Minuten bis zu 2 Tagen sofort der Kommentar von meinem ehrwürdigen Lehrmeister, stimmt nicht, ist alles Quatsch. Ha? Sofort gewusst, wenn ich wieder in mein altes Schema verfallen ist, und dann sagt, das stimmt doch gar nicht. Das ist so und so und so. Schaust dir das selber mal an. Also, das Gehirn waschen und dann sich selber mal anschauen. Schau mal, wie die Dinge funktionieren. Viele Menschen im Westen, die wollen einfach erleuchtet sein. Ich will gar nicht erleuchtet sein. Es gibt so viele Leuchten. Es gibt mathematische Leuchten, es gibt buddhistische Leuchten und so weiter und so fort. Ne? Welche Wissenschaft auch immer hat alle ihre Leuchten. Erleuchtet sein, das interessiert mich. Mich interessiert die Freiheit. Ich will frei sein. Frei sein vom Denken, von meinem eigenen kategorischen Denken und frei sein auch von anderen Leuten, die mich in irgendwelche Muster stampfen. Da will ich frei davon sein. Will ich nicht mehr drauf reagieren. Weißt du, was die Leute in mir sehen, das sollen sie doch sehen. Das kann, deren Meinung kann ich doch sowieso nicht ändern. Oder? Wollen die Leute mich für einen Arschloch nennen, dann bin ich in ihren Augen Arschloch. Und da kann ich tagelang argumentieren und Beweise bringen und so mein Diplom bringen. Und das ändert doch ihre Meinung nicht. Die halten mich einfach dafür und dann dafür halten sie mich. Ne? Die anderen halten mich gerade für das Gegenteil. Ne? Wie Reinhard May mal so schön in den 70ern sagt, dem einen ist meine Nase zu weit rechts, dem anderen zu weit links und dem anderen steht sie zu sehr in der Mitte. Meine Nase ist da, wo meine Nase ist. Punkt, aus, fertig. Ja? Wie die anderen mich beurteilen wollen, das ist doch ihre Sache, das kann ich doch denen nicht vorhalten. Wie ich andere beurteile, da kann ich was ändern. Ich brauche die nämlich gar nicht zu beurteilen, ich brauche die doch nur anzuschauen. Und dann weiß ich, was los ist. Wir brauchen uns nicht präparieren, wenn wir irgendwo hingehen. Aber das ist natürlich das Schwierigste, weil man Angst hat, dass da irgendwas kommt, was man nicht behandeln kann. Deswegen präparieren wir, deswegen konditionieren wir uns ja. Wenn wir ein Interview haben zum Beispiel. Oder wenn wir was verkaufen wollen, oder wenn wir was, irgendwas. Ne? Jede Situation. Ne? Außer wenn es mit Freunden ist, die man tagtäglich sieht, ne, da konditioniert man meistens nicht. Aber selbst wenn man seine Eltern mal jede 2 oder 3, 4 Wochen oder 3, 4 Monate oder 3, 4 Jahre besucht, dann konditioniert man sich. Ne? Was machen denn, wenn das so? Das sind Gedanken, die ganz, ganz leise da hinten alles ablaufen. Ne? Wenn er mich das jetzt wieder fragt, also so zum Beispiel, was, wenn er nicht arbeitet, ne? Wenn mein Vater mich jetzt wieder fragt, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was ist das jetzt drauf? Ja, solche Sachen. Ne? Also, oder die Mutter kommt und sagt, ja, Tochter, du vergeudest dein ganzes Leben. Mach doch was Vernünftiges. Krieg doch endlich mal Kind. So. Und was sagt man drauf? Und überlegen wir, was Rationales ist. Bei der Mutter, es ist doch egal, welches Argument wir bringen. Die Mutter hat ihre Einstellung und da hat sie ihre Einstellung. Ob wir sie ändern oder nicht, das ist ihre Sache, das ist aber nicht unsere Sache. Und so müssen wir leben. Wir müssen frei sein von diesem, was die anderen denken. Wir können das manchmal, gerade am Anfang unserer Praxis, können wir das sogar als Hilfsmittel nehmen, um zu sehen, wo bei uns, ne? Wenn bei uns da was abgeht, wenn sich das Herz zusammenzieht und wir plötzlich wütend werden oder beleidigt werden oder desperat verzweifelt werden oder wenn wir in ein Loch reinrauschen, dann können wir das ja dazu nehmen und uns und das zu analysieren, was da bei uns jetzt so passiert ist. Was haben sie denn gesagt? Ja, wenn das bei mir so eine Auswirkung hat, dann muss doch da irgendwas drin sein. Und dann ziehen wir das mal hoch. Und dann schauen wir das an. Und das erste Mal kann ich euch garantieren, das ist sehr unangenehm.
wenn das so.
Da kommt nämlich der ganze Krampf hoch, ne? Den wir schon, weißt du, der ganze Abfall, den wir jahrelang ganz sauber, ne, immer wieder tiefer gedrückt haben, ne, dann kommt jemand hoch und dann plötzlich kommt der Gestank so hoch und das stinkt, ne? Das ist ja fürchterlich, ne? Und dann fangen wir halt einmal an, ne? Das ist nämlich der zweite Teil. Wenn wir genug Konzentration haben, wenn wir genug Achtsamkeit haben, dann nehmen wir halt mal die Anregung der anderen, ob sie uns nun passen oder nicht, und schauen mal in unserem nach. Und dann, wenn wir es das erste Mal machen, das ist wirklich ein Gestank. Weil Leute, überlegt euch mal, das ist 40, 50 Jahre vermodert. Habt ihr schon mal ein totes Huhn gerochen? Weiß es. Also wir kriegen das ja, ich habe ja 15 Jahre im Wald gelegt, das kriegst du ja ständig mit. Das ist so ein ätzender Gestank, wenn das sowas für mich ist. Ne? Das ist wirklich ätzend, das wirft den Magen auf. Ne? Und genau so ist das. Ne? Wenn dann irgendwas, was wir jahrelang immer sauber beiseite geschoben haben oder beiseite gedrückt und unterdrückt haben, und dann hauen wir es hoch. Und mit der Zeit, ne, wenn wir das häufiger machen, mit der Zeit gewöhnen wir uns an den Gestank. Ne? Und mit der Zeit wird es auch weniger und weniger und weniger und weniger. Und plötzlich ist überhaupt kein Gestank mehr. Ne? Und das ist weg. Haben wir den ganzen Müll, ne, den ganzen verrotteten Müll, haben wir noch rausgeschmissen. Und dann kann doch nichts mehr stehen. Also wenn jemand dann ankommt und sagt, ne, Buddhismus ist unterdrücken, dann hat der buddhistische Praxis überhaupt nicht verstanden. Das hat überhaupt nichts mit Unterdrücken zu tun, sondern es hat mit Hervorheben zu tun, ne? Oder mit Ersetzen zu tun, was wir jetzt am Anfang lernen. Schon wahrhaben wollen, dass so unangenehme Gefühle kommen, aber zu sagen, okay, jetzt habe ich keine Zeit, ich weiß, es ist ein unangenehmes Gefühl, aber jetzt mache ich gerade mein Butter, 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 Butter. Ne? Wir wissen doch, dass ein unangenehmes Gefühl ist. Das brauchen wir doch gar nicht unterdrücken. Nur wenn wir es nicht wahrhaben wollen, dann unterdrücken wir es. Und das ist aber nicht buddhistische Praxis. Wir wollen nämlich alles wahrhaben, wir wollen doch alles wissen. Wir wollen doch mal verstehen, was da in dem Körper vor sich geht. Ne? Das ist natürlich, diese Art von Praxis, die ist dann natürlich nicht so gefragt. Weil die anderen sehr unangenehme Dinge bringt. Deswegen wird die auch in den meisten Meditationskursen meistens gar nicht erwähnt oder gar nicht darauf hingewiesen. Sondern wird meistens nur auf das Schöne gewiesen. Aber wenn wir wirklich aufräumen wollen, wenn wir unseren, was ist Ethik, unsere Dachstube da mal sauber machen wollen, die wir ständig nur alles haben wir da in die Dachstube da reingestopft, ne? Was glaubst du, wenn wir die Tür das erste Mal aufmachen, dann fliegt uns ja alles entgegen, ne? Zuerst tun wir das Grobe raus, ne? Und wenn das Grobe raus ist, dann schaut es schon mal lichter aus und dann fühlen wir uns auch schon freier. Je mehr wir aus dem Herz raus tun, umso freier fühlen wir uns doch. Bleib doch nicht auf diesen alten Gefühlen hängen. Bleib doch nicht an diesen alten Erinnerungen hängen. Lass sie doch mal los. Und dann stören sie uns auch. Ja, dann sind die sperrigen Dinge draus und dann kommen die kleinen Dinge an, dann wird Staub gefegt und dann wird gewischt. Und dann ein Fenster gemacht. Und wenn die Fenster dann rein sind, plötzlich, oho, mit diesem Licht, da sieht man all diese Flecken auf dem Teppich. Ne? Na, und dann wird jeder Flecken rausgemacht, bis dann kein Flecken mehr da ist. Bis man vollkommen rein ist. Und es ist die buddhistische Praxis, uns rein zu machen, und da kann uns leider niemand helfen. Dann kann uns nur jemand helfen, wenn wir bereitwillig sind, der uns ständig auf die Füße tapst. Der uns ständig zeigt, aha, da ist noch was. Da ist noch was. Da ist der Check in the Box. Da ist, ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch, da ist der Auslöser. Ne? Check in the Box ist ein guter Ausdruck. Das ist wie der Druckknopf. Ne? Das ist so ein Druckknopf. Da drückt jemand drauf und sofort, wusch, geht es bei uns hoch. Ne? Egal in welche Richtung, ne? Das muss nicht Hass sein, das kann auch Gier sein, das kann alles Mögliche sein. Auslöser, wusch, geht's hoch. Ne? Und vor allem ist es schön bei Eltern und Kindern und bei Papa. Da geht es so, wupp, wupp, wupp. Da spielt man so Piano auf den Druckknopf. Und es geht so rasch, dass wir das gar nicht mitkriegen. Ne? Und plötzlich sind wir sauer. Ne? Und dann schauen wir uns das mal ganz langsam an. In dem Moment, wo wir unseren Geist verlangsamen, kriegen wir doch die Dinge mit. Ne? Und wenn wir zu Hause sind, ist es das A und O. Und wenn wir in der Partnerschaft leben, ist es das A und O. Dass wir immer wieder unseren Geist zur Ruhe fahren, dass wir einfach diese Dinge mitkriegen. Dass wir einfach merken, wenn der Gulli da auf den Druck kommt. Wusch! Oder wenn die Hildegard auf den Druck kommt. Oh! Das merkt man sofort. Ne? In dem Moment, wo ihr achtsam seid, merkt sofort, da kommt eine heiße Welle. Das ist eine heiße Welle, ne? Egal was es ist, sei es Gier oder Hass, es kommt eine heiße Welle. Und das merkt ihr sofort. Kommt so. Und dann müsst ihr sofort, buddha, 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 buddha. Sobald ihr die heiße Welle gar nicht mal hochkommen lassen, ne? Sobald ihr die spürt, buddha, 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 buddha. So lang? Ah, so okay. Und was ist jetzt eigentlich passiert? Man merkt, im Grunde genommen ist gar nichts passiert. Da hat er auch einen empfindlichen Punkt, ne? Da hat er nämlich was gesagt, was wir wissen, dass wir tun müssten, aber einfach aus Faulheit nicht tun. Ja? Im Grunde genommen wissen wir, dass der andere recht hat. Ne? Das ist aber unser innerer Schweinehund, der will es einfach nicht machen oder der will sich nicht dran halten oder so oder so oder so. Aber das müsst ihr selber untersuchen, ihr kennt euch besser. Aber es läuft immer in dieselbe Richtung. Ja, und ihr könnt davon sicher sein, ne? Jedes Mal, wenn ihr ein Stück Müll entfernt habt, der Müll ist nicht mehr da. Das heißt aber am Anfang, ne, auch da muss man Geduld haben. Das ist so viel Müll da unten, dass es am Anfang überhaupt kein Absehen gibt. Ne? Aber jedes Stück, das ihr entfernt habt, jedes Hindernis, das ihr überwunden habt, jede empfindliche Stelle, die ihr überwunden habt, ist ein Stück Freiheit. Und ihr werdet es im Laufe der Zeit merken. Nicht Tag für Tag, aber ihr werdet es nach Monaten oder Jahren mitkriegen, da ist weniger. Aber natürlich braucht man jemanden, und gerade als Nonne oder Mönch braucht man jemanden, der einem ständig da auf die Fußnägel tritt, Fußzehen tritt und zeigt, hey, da ist es empfindlich. Ja? Wenn man in der Partnerschaft ist, hat man ja den anderen, und wenn man in der Arbeit ist, hat man seine lieben Kollegen, die einem immer so nett darauf hinweisen, wo es an einem noch mangelt. Aber beim Menschen Nonnen oder bei Ordinierten brauchen wir halt einen Lehrer. Und unser Lehrer war dann Meister dran. Ne? Der ist immer wieder, ne? Immer wieder, sofort den Finger auf den wunden Punkt gelegt. Zack. Ah, da ist noch was. Da muss ich noch dran arbeiten. Und dann hast du mal ein oder zwei Wochen, hast du, jetzt ist gut. Und dann, in dem Moment, wo du denkst, jetzt ist gut, ne, kommt sofort die Unachtsamkeit und wusch, wer stand hinter mir? Mein Meister. Abs. Was machst du gerade? Warum machst du das? Und das ist diese Art von Training, also gerade für einen Mensch oder für eine Ordin, ist nicht leicht. Es ist nicht einfach. Und gerade wenn wir aus dem Westen kommen. Weil die ersten Jahre, da wirst du nur ständig zurechtgewiesen. Das gehört so, das wird so gemacht, das wird so gemacht, das wird so gemacht. Und dann möchte ich einige Westler sehen, die das abkönnen. Das hört ja nicht nach einem Jahr auf, sondern das kann ja bis fünf, sechs, sieben Jahre. Ständig weil man sagt, das war nicht richtig, das musst du so machen, das musst du so machen, das musst du so machen. Ne? Und dann möchte ich einen Westler sehen, der da frei durchgeht oder der sich das da lange gefallen lässt, ohne zu reagieren. Das ist nämlich gar nicht einfach, gerade von unserer Konditionierung her. Und deswegen steigen die meisten Mönche, steigen sie gleich nach einem Jahr aus und suchen sich die Freiheit. Es ist wie ein Baum, den man pflanzt und wächst, ne? Nach einem Jahr, und du sagst, ja, wächst ein bisschen gerade heran, und dann sucht er die Freiheit und schon wird er kommen. Die Freiheit ist nämlich das dann, dass er das tun kann, tun und lassen kann, was er will. Das ist aber nicht die Freiheit, die der erhabene Buddha einem Mönch gegeben hat. Er hat ihm nur die eine Freiheit gegeben, nämlich zu praktizieren. Auf und ab zu gehen und zu setzen. Diese Freiheit hat jeder. Aber es ist ein ganzes gehöriges Regelweg und es ist ein ganzes gehöriges Training. Und dann muss man sich anschauen, in Thailand gibt es auch nur noch wenige, die sich diesem Training unterwerfen. Im Grunde genommen dauert es 10 Jahre. Und der Abende Buddha sagt, nach 10 Jahren bist du dann selber, kannst du dann als Lehrer. Aber die 5 Jahre sind in ständiger Abhängigkeit. In ständiger Abhängigkeit vom Meister, sodass du überhaupt nicht fehllaufen kannst. Dass er dich ständig ausgibt, dass du gerade wächst. Und die nächsten 5 Jahre sind im Grunde genommen dann die Gesellenjahre, wo dich nur ab und zu nochmal zurechtstopft, ne? Dass du dann auch weiter gerade wächst. Und wir wissen alle, dass man aus dem krummen Baum, ne, einer, der in diese Richtung und jene Richtung gewachsen ist, das Einzige, was man machen kann, ist Feuerholz. Und zu anderem kann man nichts benutzen. Das ist nämlich ein geraden Baum, der vollkommen ständig gerade, da kann man ein Haus bauen. Am Feuerholz kann man sich nur mal für eine Minute oder für eine Stunde wärmen. Am geraden Baum, mit dem kann man wirklich ein buddhistisches Haus, wo man Schutz haben, wo man Zuflucht finden kann, bauen. Aber dieses Training ist so extrem schwierig. Weil jeder, wenn er denkt, ne, der hat die Robe angezogen, wieso soll er besser sein als ihr? Und du ziehst dir heute die Robe an und morgen bist du schon eine Nonne, ja? Und dann fängst du an zu lehren. Ja? Und was lehrst du, was du nicht weißt? Genauso, das hat sich doch gar nichts geändert. Oder ich bin Mensch, ne? Und mach mal gerade mal ein Jahr lang. Ein bisschen Training, das schmeckt mir nicht und das schmeckt mir nicht. Da gehe ich in ein anderes Kloster. Und in einem anderen Kloster ist der Abt nicht so streng und dann kann ich sowieso tun und lassen, was ich will, ne? Aber dann falle ich dann auch auf und dann gehen mir die anderen Mönche auf den Keks, weil sie ständig sagen, das musst du machen, das musst du machen, das gefällt mir auch nicht, dann gehe ich ins nächste Kloster und so weiter. Und zum Schluss nach ein paar Jahren bin ich vollkommen verkorkst. Und das Einzige, was man zum Mönch machen kann, abfällen, Brennholz, fallen. Ja, wirklich. Tut mir leid, und die meisten westlichen Mönche, nur die in Asien waren, genau das. Siehst du, unheimlich klug, intelligent und so weiter. Haben ihre Vinaya, aber die sind nicht gerade gewachsen. Die haben nämlich diese ganzen Schwierigkeiten, die mit so einem harten Training, und das ist ein hartes Training. Ich weiß es, ne? Und ich weiß, wie viele da abgesprungen sind. Nach mir, ne? Vor mir haben es gerade mal 3 gepackt, ne? Von 20 oder von 50 Westlern. Die in dem Kloster bevor ich kam, ne, waren so 30, 40 westliche Mönche, ne? Und 3 von denen haben es durchgestanden. Die waren dann aber auch lange, ne? Waren 20, 30, 40 Jahre Mönche. Und nach mir, genau dasselbe, ne? Nach 3 Monaten abgesprungen, nach 1 Jahr abgesprungen, nach 2 Jahren abgesprungen und so weiter und so fort. Es ist nämlich nicht einfach. Es geht nämlich da wirklich ans Eingemachte. Ständig wirst du, und das passt uns überhaupt nicht, wenn uns jemand korrigiert. Das ist ja das Schlimmste, ne? Wenn wir ständig korrigiert werden, das musst du so machen, das musst du so machen, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen. Ja? In unserem Verhalten. Wir müssen doch als, wenn man gerade Baum sind, wir müssen doch ideal sein. Ideal, wo die Laien hochschauen können. Wir müssen doch für die, als Ordinierte, sind wir der Träger der buddhistischen Lehre. Wenn wir nicht gerade gewachsen sind, dann kann doch nur Mist rauswachsen. Wenn wir allerdings gerade gewachsen sind, dann sind wir wie ein Baum, der allen Leuten, die unter diesem Baum Schutz finden wollen, Schutz suchen wollen, Schutz finden. Ne? Aber zwischen verkorksten Eichen kannst du nicht viel Schutz finden. Ne? Abhaken und Brennwand. Kannst dich wenigstens dran wärmen. Und das ist ein großes Problem. Das ist ja nicht nur im Westen ein großes Problem, das ist jetzt in Thailand auch ein großes Problem geehabt. Weil da findest du auch, wenn du auf Tudong ist, findest du auch plötzlich einjährige Mönche. Ne? Normalerweise, die ersten 5 Jahre sind die ständig bei ihrem Meister. Die kommen gar nicht auf Tudong. Ne? Das siehst du, wo war ich da? Da war ich mal ein paar Monate im Kloster, da war ich nur da mal da und so weiter. Ne? Den einfachen Weg raus, ne? Mensch sein heißt auch Verantwortung sein. Das da mal da zu legen heißt auch, ist eine große Verantwortung. Kann ich einfach sagen, was wir denken. Ich kann mich jetzt eigentlich da drauf. Also, ach so, ja. Wir haben nur eine Warnung für Ordinierte, ne? Wenn sie mich dann als Lehrer suchen, das ist kein Vergnügen. Die kleinste Kleinigkeit, ne? Fällt mir sofort auf, ne? Das ist kein Vergnügen. Wenn ich keine Verantwortung für Leute habe, ne? Für euch habe ich jetzt ein bisschen Verantwortung, ne? Also für die nächsten Tage, die übernehme ich dann auch, aber danach. Wohin geht, das ist eure Sache. Und was er dann macht, das ist eure Sache. Aber wenn du ein Ordinierter ist, dann die ersten 5 Jahre hast du Verantwortung für den. Und da darfst du den nicht rauslassen. Ob das ihm schmeckt oder nicht. Und das ist nicht leicht. Da kocht es. Kocht sehr schnell hoch. Ne? Und so von Geschichten weiß ich das. Ne? Tenzin Mahapur, der hat dann 3 Phalanxen, ne? Die mussten, das erste, was sie machen mussten, ist, sich um seine Kutte kümmern. Und sich um seine Kutte kümmern heißt, da stand das an dem Platz, das an dem Platz, das an dem Platz. Also, wenn das auch nur 1 Zentimeter vorkommt, wusch, Gas, wo ist deine Achtsamkeit, ne? Und dann waren die ständig unter Druck, ne? Aber sie konnten den Druck oder ihre Wut nicht an dem Meister auslassen, weil sie haben ja selber gewählt. Wir wählen uns das, ne? Wir als Mönch wählen uns unseren Meister, ne? Aber dann müssen wir uns ihm unterordnen. Dann ist er die absolute Autorität. Was er sagt, das wird gemacht. Nichts anti-autoritäre Erziehung, ne? Vollkommene Autorität. Absolute, ne? Mit dem kannst du nicht diskutieren. Das heißt, wenn dir das nicht passt, kannst du gehen. Das können wir immer. Aber dann haben wir also unser Training unterbrochen. Ne? Das muss uns auch klar sein. Und das ist nicht einfach. Ne? Das ist wirklich nicht einfach. Aber, wenn man jetzt den buddhistischen Weg sich überlegt, ne? Was ist das Ziel? Das Ziel ist die Befreiung. Das Ziel ist die Freiheit von dem Ich. Das uns ständig sagt, was wir wollen und was wir nicht wollen. Was uns passt und was nicht passt. Wenn wir da nicht jemanden haben, der höher steht. Und der uns dann von unseren eigenen Gedanken, von unserem eigenen Denken befreit. Wo wir praktisch die Verantwortung auf ihn auslassen können und sagen, okay, ne, ich mache das, ne, ich nehme mich zurück. Ich nehme meine eigenen Ansichten zurück. Und das ist genau das, was förderlich ist. Wenn du das mal 10 Jahre lang gemacht hast, dann hast du auch keine Probleme mehr damit. Dann kannst du dich zurücknehmen. Dann kannst du deine eigenen Ansichten zurücknehmen. Dann musst du dieses nicht mehr durchsetzen. Und es ist eines der Hauptpunkte, ne? Das Ego ist das, was die störende Kraft ist. Und wie willst du, wenn du alleine lebst, dein Ego loslassen können? Wenn du niemand anders hast? Weil da ist ja nichts mehr. Im Grunde genommen ist ja da nichts mehr. Wo willst du dich darauf verlassen? Du verlässt dich doch nur auf die Bücher, was andere denken, was andere fühlen, was andere gesagt haben. Du kannst dich doch auf nichts im Grunde genommen verlassen. Weil das, was du denkst, ist ja alles mit den Kilesas verunreinigt. Wie kann man sich darauf verlassen, dass das richtig ist? Also das ist die höhere Form von Trennung. Ne? Einmal mal von diesem Punkt anschauen. Ne? Im Grunde genommen in den letzten Stufen, wir müssen unser Ego aufgeben. Das heißt, wir müssen alle unsere Ansichtungen, unsere Anschauungen, und das hat er, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Brainwashing. Ne? Also er hat wirklich mein Gehirn leer gewaschen. Ne? Mit all diesen Vorstellungen, die aus dem Westen kamen. Das hat 2 Jahre lang gedauert. Ne? Bis er so 95-99% raus war. Das eine Prozent, das sensitiv ist. Das. Aber das ist nicht so wichtig. Unsere Idee, unser Verständnis von der Lehre, unser Verständnis, unsere Interpretation ist all das, was die Kilesas uns vormachen. Das hat nichts mit dem Dhamma zu tun. Und deswegen ist es für die meisten nicht möglich, den Weg zum Ende zu gehen, wenn sie nicht irgendwo einen Lehrer haben, wenn sie nicht irgendwo sich jemand unterordnen können. Ne? Das ist ein Kalayanamitta. Ne? Wenn man das sich überlegt, ne, die Übersetzung klingt ja ganz freundlich. Ein edler Freund. Und ein Lehrmeister ist ein edler Freund, der zeigt uns nämlich, wo die Schwierigkeiten liegen. Und er zeigt uns an, was wir arbeiten müssen. Und das heißt im Grunde genommen, je häufiger uns er zeigt und je bereiter wir sind, daran zu arbeiten, umso schneller können wir doch den Weg gehen. Wenn uns niemand was zeigt, ja woher soll man wissen, dass wir die Dinge falsch machen? Gerade in einem Bereich, ne, gerade in einem Land, wo Ordinierte so wenig sind, ne, wo wir so wenig Spiegel haben, wie andere das machen. Das ist doch noch viel, viel schwieriger. In anderen asiatischen Ländern, wo die Mönche wie Sand am Meer gibt, ne, dann ist es ein bisschen einfacher. Aber hier müssen wir für uns selber kämpfen und wir kämpfen im Grunde genommen ja, im Einklang mit der Marschtruppe. Ne? Da geht's lang. Das will ich nicht, das mag ich nicht, das ist richtig, das ist nicht richtig. So, ja. Wir haben doch von Geburt auf diesen geglaubt. Oder? Wir haben doch immer das gemacht, was wir gedacht haben, das müssen wir machen. Bis auf ganz wenige Entscheidungen, die plötzlich, wo es im Herz gebrannt hat, wo man gedacht hat, jetzt müssen wir was anderes machen. Und diese Entscheidungen waren im Grunde genommen, haben unser Leben in eine andere Richtung gebracht, wenn da wirklich was im Herz gebrannt hat. Aber ansonsten folgt mir doch dem Befehl unseres Meisters. Und wer ist der Meister? Avicca. Wer ist denn sonst? Ist dann das nicht der Meister? Das ist der kleine Finger, der manchmal aus der Erde kommt. Ich bin auch noch da. Jetzt machen wir doch mal wieder ein bisschen Meditation. Ja, so schaut es halt am Anfang aus. Ne? Nennt mir das nicht übel, was ich gesagt habe, aber das ist halt die Realität. Wenn ich das gegenüber Ordinierten sage, dann ist es natürlich, ist es, ja, will man das vielleicht nicht so gerne hören. Ne? Aber tut mir leid, ne? Das ist vom erhabenen Buddha einfach im Grunde genommen vorgegeben, dieses Training. 5 Jahre ohne Unterlass. Ne? 5 weitere Jahre noch bei ihm, aber dann schon langsam selbstständig werden. Und dann nach 10 Jahren ist die Ausbildung abgeschlossen. Jetzt überlegt euch mal die Ausbildung eines Kindes. Ne? Wenn wir jetzt anfangen beim Laufen lernen oder beim Sprechen lernen, 5 Jahre bis 15 Jahre. Ne? Und dann ist das Kind einigermaßen, wenn die Eltern gut waren, einigermaßen gut erzogen. Ne? So. Und es soll beim Mönch anders sein. Es ist nur verdammt schwieriger, weil wir schon einmal in diesem Leben erzogen worden sind und jetzt keine Lust mehr haben, nochmal die ganze Erziehung durchzugehen. Das ist das Einzige, das ist das große Hindernis. Ne? Wir denken, wir sind schon alle erwachsen, ne? Aber ein Mönch im Grunde genommen, ein Mönch in dem Monat 1 ist er 1 Monat alt. Der hat Kontuten und Blasen, keine Ahnung. So wie ein Kind. Und Ton und Blas ist das eine vollkommene neue Welt. Aber, was soll's? Das ist, jeder muss Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen. Egal, ob Laie oder Nonne oder Mönch. Jeder hat die Verantwortung für sein Leben. Ich kann die Verantwortung für euer Leben nicht übernehmen. Ich kann euch nur darauf hinweisen, was ihr tun könnt, wenn ihr euer Herz ein bisschen erleichtern wollt. Ich kann euch natürlich auch den Weg zeigen, der natürlich, wie ihr gerade so mitgekriegt habt, nicht ganz so einfach ist, um das Herz wirklich zu befreien. Das ist natürlich das ist ein ganz anderer Stiefel. Das ist extrem. Das kann ich euch zeigen, das kann ich euch ans Herz legen, dass ihr das macht, aber das ist immer noch eure Entscheidung, ob ihr das tut. So manchmal muss ich dann an das europäische Kloster denken. Also, wenn ihr die Augen zumacht, dann seht ihr so, das ist das alte Bauernhaus, das wird dann umgebaut in den Sala, also umgebaut in den Meditationssaal mit einer schönen Buddha-Statue und da, wo man dann auch ist. Dann geht man da raus und dann auf der rechten Seite sieht man den alten Schweinestall, der umgebaut worden ist für die Mönche. Mit ihren Futtertrögen und mit dem Schlafplatz. Also wenn sie sich nämlich vollgefressen haben, dann legen sie sich zum Schlafen und wenn sie wieder aufgewacht sind, dann fressen sie weiter. Links dann ist das alte, Also ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen. Also so ein Schweinskopf, ne, so ein Schweinekörper, so in so eine buddhistische Robe gesetzt hat. Also viel Unterschied ist da manchmal gar nicht. Sollte ich mir anschauen, ne? So ein Schweinskopf, das ist so ein englischer Schweinskopf, ne? Rechts ist dann der alte Hühnerstall, das ist dann für den Nonnen, die dann den ganzen Tag aufgeregt kackern und futtern und fressen. Und dann hinten, ganz gegenüber von dem alten Bauernhof, ist dann der Kuhstall. Das ist dann für die Laien, die dann uns dumm anklopfen. Das ist das europäische buddhistische Dorf. Also,
Ich habe das Bild heute so plastisch gesehen, ich kann mich nicht mehr. Ne? Vor allem die Mönche da, die Schweine da in den Mönchsruhen. Ich denke, damit bin ich jetzt auch wieder munter geworden. Und ja, dann wünsche ich euch noch fröhliche Praxis. Und passt auf, wirklich seid achtsam, was im Geist vor sich geht. Und passt mal ein bisschen auf diese KBC, also auf diese Kilesas Broadcasting Company, ne? Also auf den Kommentator, der ständig euch sagt, wie es läuft. Was läuft und was ihr jetzt erfahren habt. Als ob ihr es nicht erfahren hättet. Ne? Natürlich, wir haben es ja vorher erfahren. So. Und wenn ihr ein bisschen drauf aufpasst, ne? Und den ich ein bisschen im Wort abschneidet, ne, dann wird er dann irgendwann mal dann nicht mehr so laut sein.